Ja, liebe Gemeinde hier, liebe Gemeinde zu Hause, vorm Bildschirm. Ah, okay. Das ist ungewohnt. Wiederholung ist gut für das Gehirn, deshalb eine kurze Zusammenfassung von dem, worüber ich letzte Woche gesprochen habe, weil das ja heute auch ein zweiter Teil ist. Ich habe kurz darüber geredet, warum es wichtig ist, dass wir uns über Gottes Charakter Gedanken machen. Da hatte ich 4 Punkte kurz genannt. Ein falsches Gottesbild kann dazu führen, dass Menschen Gott ablehnen, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen, dass wir nicht Gott anbeten, sondern einen Gott, den wir uns selbst gebastelt haben, und dass wir Dinge tun, die Gott gar nicht mag. Beim so drüber nachdenken ist mir noch ein Punkt die Woche eingefallen, den wollte ich einfach noch ergänzen. Ich glaube, es war Luther, ich bin mir nicht ganz sicher, der sinngemäß sowas gesagt hat wie: Wir Menschen, wir werden so wie das, was wir anbeten. Wenn unser Gott Gewalt braucht, zum Beispiel, um Probleme zu lösen, dann tendieren wir vielleicht auch schneller dazu, Gewalt zu benutzen, um Probleme zu lösen. Wenn unser Gott Liebe ist, dann werden wir hoffentlich auch liebevoller. Wenn unser Gott Sünde hasst, vielleicht tun wir das dann auch schneller. Unser Gottesbild wird definitiv unsere Identität beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass wir über das Thema Charakter Gottes reden. Letzte Woche, wie Cornelia schon zusammengefasst hat, haben wir mehrere Bibelstellen angeschaut im Neuen Testament, die gezeigt haben, dass die klarste Offenbarung Gottes sehen wir in Jesus. Er offenbart, wie Gott ist. Gott war, ist und wird immer wie Jesus sein, war da so ein Schlagwort. Ja, aber diese Wahrheit führt zu einer weiteren Frage. Wie war denn Jesus? Wie hat uns Jesus denn Gott offenbart? Und darum soll es heute gehen. Aber bevor wir zu Jesus kommen, will ich eine interessante Bemerkung, eine Beobachtung von mir machen zum Neuen Testament, wie dort Gott beschrieben wird. Ich muss als kleine Warnung sagen, ich werde heute sehr viele Punkte zusammenfassen, in meinem Denken, die eigentlich eine eigene Predigt verdienen. Wahrscheinlich könnte man über das Thema Charakter Gottes ein ganzes Jahr predigen. Von daher verzeiht die Kürze von manchen Gedanken. Beim Beschreiben einer Person sind meiner Meinung nach Nomen aussagekräftiger als Adjektive. Ich möchte es mal kurz demonstrieren. Manuel ist lebendig. Manuel ist das Leben. Manuel ist gerecht. Manuel ist Gerechtigkeit. Manuel ist liebevoll. Manuel ist die Liebe. Schön wär's. Da ist ein Unterschied, ob ein Charakter mit einem Adjektiv oder einem Nomen beschrieben wird. Nomen sind aussagekräftiger, weil sie ganz oft das Wesen und die Essenz einer Person beschreiben. Und ich denke, das Gleiche gilt für Gott. Und das Interessante ist, wir finden in der Bibel unzählige Adjektive, die Gott beschreiben. Ganz viele. Aber im Neuen Testament, wenn ich nichts übersehen habe, dürft ihr mich gerne darauf aufmerksam machen, finden wir, glaube ich, nur 3 Nomen, die tatsächlich Gott beschreiben. Und die 3 Nomen sind, ich habe es auf eine Folie gepackt, Licht, Geist und Liebe. Das sind die 3 Nomen. Gott ist Licht, Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Und die Liebe finden wir 2-mal und die anderen 2 nur 1-mal, so in der Satzform. Gott ist in seiner Essenz Licht, Geist und Liebe. In ihm ist nie Dunkelheit, so geht der Vers mit dem Licht weiter. Ich denke, was immer Gott tut, ist von Agape-Liebe inspiriert, weil dies sein Wesen ist. Warum ist dies wichtig? Weil es einen entscheidenden Unterschied macht für unsere Theologie. Gottes Wesen, wie wir Gott verstehen, beeinflusst alles andere, wie wir die Bibel lesen und Geschichten in der Bibel interpretieren. Und wir möchten mal versuchen, das zu veranschaulichen. Viele Christen, die ich kenne, ich habe das in der letzten Woche mal probiert, würden die Frage nach Gottes Wesen mit den Worten heilig, gerecht und gnädig beschreiben. Das sind so 3 Adjektive, die kommen uns ganz schnell in den Sinn, wenn wir an Gott denken. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist gnädig oder liebevoll. Und diese 3 Eigenschaften werden häufig als gleichwertig angesehen. Das ist aber nicht so ganz einfach, meiner Meinung nach, Weil wenn Gott von seiner Essenz her, also von seinem Wesen her, Gerechtigkeit wäre, dann müsste alles, was er tut, gerecht sein. Gerechtigkeit beinhaltet aber per Definition, dass Gnade eigentlich nicht möglich ist. Wir denken an einen Richter, der den Kinderschänder ohne Strafe gehen lässt. Das ist nicht gerecht, das erkennen wir alle. Wäre also Gott von seiner Essenz her Gerechtigkeit, dann könnte er uns gar nicht gnädig sein. Gnädig sein würde dann seinem Wesen der Gerechtigkeit widersprechen. Die Bibel redet aber häufiger davon, dass Gott gnädig ist, als davon, dass er gerecht oder heilig ist. Und auch in Jesus sehen wir, dass er Menschen Sünden vergeben hat aus reiner Gnade, ohne dass sie etwas dafür getan haben. Zum Beispiel dem Gelähmten, den die vier Freunde vom Dach heruntergelassen haben. Ich glaube, dass Gott gerecht ist, ja. Aber ich glaube nicht, dass er von seinem Wesen her Gerechtigkeit ist. Verwirrend, richtig? Ich habe das versucht mal zu illustrieren, was ich sagen will. Aber ich muss dazu sagen, das ist ein Verständnis, vielleicht ein bruchstückhaftes Verständnis von mir und vielleicht sogar falsch. Das muss jeder für sich prüfen. Aber ich denke, ich habe gute biblische Gründe, das zu sagen. Und es macht Sinn für mich. Und ich denke, es passt auch in den gesamten biblischen Kontext. Also, ich glaube, dass Gott heilig und gerecht ist. Das ist wahr und biblisch. Allerdings sind dies Ausdrücke seines Wesens, Ausdrücke seiner Agape-Liebe. Weil Gott Liebe ist, hasst er Ungerechtigkeit. Weil Gott Liebe ist, wird er zornig über alles, was seine geliebte Schöpfung zerstört, uns schadet und Leid anrichtet. Weil er Licht ist, ist nie Dunkelheit in ihm und alles, was aus seiner Hand kommt, ist gut. Jesus sagt einmal, Gott gibt seinen Kindern keine Schlange, wenn sie ihn um etwas Gutes bitten. Was Gott uns schenkt, ist immer zu unserem Besten, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht nicht so erkennen. Gottes Wesen, seine Essenz ist Liebe, Licht und Geist. Das und alles andere sind sekundäre Ausdrücke dieser drei Wesenszüge Gottes. Und ich denke, die Bibel sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und morgen, dass sein Wesen ist unveränderlich. Es ist immer gleich. Er ist seinem Wesen immer treu. Und alle anderen Punkte, wie seine Gott ist gerecht, das sind punktuelle Ausdrücke und Manifestationen seines Wesens. Weil wir wissen auch, Gott ist nicht immer zornig. Er ist nicht immer, eine starke Aussage, muss man drüber nachdenken, dürft ihr auch gerne ablehnen, aber ich würde sagen, Gott ist nicht immer gerecht. Er ist nicht immer gnädig. Aber alles, was er tut, ist angetrieben von Agape-Liebe und ein Ausdruck seiner Agape-Liebe. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum betone ich immer dieses Agape-Liebe? Weil dies meiner Meinung nach ist das, was die Bibel tut. Gottes Licht und Gottes Geist wird zwar erwähnt, aber Liebe ist in fast jedem Buch der Thema, in jedem Buch der Bibel ein Thema oder sogar ein zentrales Thema. Dabei muss man auch bedenken, dass diese drei Sachen, Licht, Liebe und Geist, keine konträren Sachen sind, sondern sich ergänzen. Und auch da wieder, jedes der drei Nomen würde eine eigene Predigt eigentlich verdienen, aber heute will ich mich auf Agape beschränken, weil ich denke, das ist, was auch das Neue Testament betont. Und ich kann das, will es auch kurz demonstrieren, wir hatten es schon letzte Woche anklingen lassen, Matthäus 22, als ein Schriftgelehrter zu Jesus kam, fragte er, was ist das Wichtigste? Fass doch mal alles zusammen. Und Jesus bringt es auf den Punkt und sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In dieser Welt gibt es unglaublich viele Markenzeichen. Markenzeichen helfen, ein Produkt mit einer Firma zu assoziieren. Das Markenzeichen von uns, Jesus-Nachfolgern, sollte laut Jesus die Liebe sein. Nicht tolle Gottesdienste, nicht gute Predigten, nicht cooles Christsein, das hat vielleicht auch alles seinen Platz. Aber Jesus sagt, er will, dass andere Menschen uns anschauen, seine Agape-Liebe in unserem Leben und Verhalten sehen und dann werden sie uns mit ihm assoziieren. 1. Timotheus 1, Vers 5, starke Stelle. Das Endziel der Lehre der Heiligen Schrift ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Korinther 13, 3. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Drei Dinge bleiben ewiglich bestehen, aber die Liebe davon ist das Größte. Die Bibel betont Agape-Liebe, deshalb betone ich Agape-Liebe. Aber es gibt ein Problem mit dem Wort Liebe. Viele Menschen setzen Liebe gleich mit freundlich und nett sein. Was heute viele Menschen unter dem Begriff Liebe verstehen, ist der alte Butter-Werbeslogan: Ich darf so bleiben, wie ich bin, du darfst. Viele Menschen denken, dass Liebe bedeutet, dass man alles und jeden immer akzeptiert und so lässt, wie er oder sie ist. Aber ich denke, dieses Verständnis ist eine Perversion von wahrer Liebe. Und das werden wir auch später uns nochmal anschauen, wenn wir auf Jesus schauen. Vielleicht irritiert es den einen oder anderen, dass ich auch immer nochmal Agape sage zur Liebe dazu. Warum? Ich möchte ganz kurz das Wort Agape angucken. Paulus hatte damals ein ähnliches Problem wie wir mit dem Begriff Liebe. Im Griechischen seiner Zeit gab es unzählige Worte für Liebe. Aber sie alle beschrieben nicht, wie Gottes Liebe ist, wie wahre Liebe ist. Deshalb nahm er ein eher selten genutztes Wort für Liebe, nämlich Agape, und definierte es neu mit den Eigenschaften, die er in der Liebe Gottes sah. Wir müssen nicht raten, wie Agape ist. Paulus hat Agape-Liebe und damit Gottes Wesen für uns definiert. Aber bevor wir eintauchen können in diese wunderschönen Verse in 1. Korinther 13, 4 bis 8, muss ich eine Vorbemerkung machen zum Thema Bibelübersetzung. Die Bibel zu übersetzen ist nicht leicht, weil oft Worte in einer Sprache existieren, die kein Äquivalent in der Zielsprache haben. Ich möchte es mal einem Beispiel illustrieren aus meiner Erfahrung. In Thailand haben wir auch so ein kleines Bibelübersetzungsprogramm initiiert und dafür musste ich ganz oft die finale Entscheidung für Worte treffen. Und eines der schwierigsten Worte, die wir so hatten, war das Wort Himmel. In der buddhistischen Kosmologie, also wie die Buddhisten sich die Welt vorstellen, gibt es also das ist die Erde, und darüber gibt es mehrere Levels an Himmel. So ein Level für die bisschen guten Menschen und ein Himmel für die sehr guten Menschen. Und unter der Erde gibt es mehrere Levels an Hölle, für die bisschen bösen Menschen und für die Hitler-Menschen. Und all diese Ebenen sind im Kreislauf des Wiedergeborenwerdens. Das bedeutet, wenn man einigermaßen okay lebt, dann kommt man in den dritten Himmel, das ist vielleicht Zawan. Aber wenn man dort böse ist, kann man direkt wieder in die Hölle fallen. Okay? So verstehen die Buddhisten das. Und die Thai-Christen haben für das Wort Himmel Sawan genommen. Das ist aber nur der Himmel auf der vierten Ebene oder sowas. Das bedeutet, rein theoretisch kann man da wieder rausfallen und in die Hölle fallen. Aber sie haben, denke ich, dieses Wort genommen, weil das der Ort ist, wo die meisten Buddhisten hinwollen. Weil das ist so Ort, das Level, das kann ich gerade so erreichen. Und deshalb wollen die meisten Thai-Buddhisten, die ich kenne, in Sawan. Das Wort Nirvana bedeutet vom Wort her der Ort, wo es kein Leid mehr gibt. Also ein Wort, was viel näher an dem biblischen Konzept des Himmels ist. Und es ist auch ein ewiger Ort. Aber das Problem ist, so viele Menschen haben so viele unterschiedliche Vorstellungen von Nirvana, dass man immer man das Wort benutzt, nie eigentlich weiß, was die Leute drunter verstehen. Am Ende haben wir beschlossen, wegen dieser problematischen Lage eine Wortneuschöpfung zu wagen. Wir haben Sawan Nirandorn gewählt, was so viel bedeutet wie der nie endende Himmel. Also ein Sawan, der nie aufhört. Aber auch das ist wieder problematisch, weil ewig ist schlecht im Buddhismus, weil sie sind ja ewig in einem Kreislauf und wollen eigentlich aus diesem ewigen Kreislauf raus. Also, genug davon. Ich denke, es wird klar, Worte zu übersetzen ist manchmal ganz schön schwer. In der Beschreibung von Agape in 1. Korinther 13 stoßen wir genau auf dasselbe Problem. Diese 15 griechischen Worte, die Paulus verwendet, um Agape zu beschreiben, die sind vollgeladen an Bedeutung. Da kommen Assoziationen mit Geschichten im Alten und Neuen Testament. Und die sind voll von Nuancen. Und das merkt man auch, wenn man diese Verse in unterschiedlichen Bibelübersetzungen anguckt, dann werden die immer ein bisschen anders übersetzt. Und das bedeutet nicht, dass irgendeine Bibelübersetzung falsch ist, sondern einfach nur, dass diese Bibelübersetzung vielleicht einen anderen Aspekt des Wortes betonen will, der aber auch richtig ist. Würde man versuchen, alle Aspekte dieser Worte zu übersetzen, dann wäre die Übersetzung wahrscheinlich vielleicht vollständig, aber nicht mehr schön oder einfach zu lesen, sondern würde deutlich länger werden. Deshalb kommunizieren fast alle Bibelübersetzungen nur, zumindest mal für diese Stelle, einen Teil dieser griechischen Worte. Deshalb habe ich mir überlegt, meine eigene Übersetzung so ein bisschen von diesen Versen zu machen. Ich habe mir angeschaut, was viele Theologen, gute Theologen darüber gesagt haben und habe mir ein bisschen das rausgeschrieben und versucht, diese griechischen Worte zu verstehen und so eine eigene Übersetzung dieser Verse gemacht, die zwar nicht kurz und prägnant ist, aber dafür ein bisschen mehr die Nuancen hoffentlich rausbringt. Genau. Wer meine Übersetzung haben will, darf mich gerne ansprechen, dann schicke ich sie euch oder die ist auch in meinem Buch Der große Sieg vorne drin. Das gibt es hier in der Bücherkiste und im Büchertreff und beim Vetter. Wir haben heute leider keine Zeit, alle 15 Worte anzuschauen, deshalb werde ich mich auf 4 Worte beschränken und dann auch immer gucken, wo finden wir die im Leben Jesu, weil wir haben gesagt, Gott ist immer wie Jesus. Genau. Bevor ich mit dem ersten Wort loslege, werde ich euch verraten, was ich denke, was das schwerste Gebot der gesamten Bibel ist. Es ist das Gebot, mit dem ich fast jeden Tag kämpfe. Ich sehe schon die ersten Gesichter, fangen an zu überlegen. Ich helfe ein bisschen. Niemanden zu ermorden, bekomme ich eigentlich noch einigermaßen okay hin. Auch das Verbot, Eulen zu essen in Levitikus 11, kann ich ziemlich gut aushalten. Wo es allerdings schon schwerer wird, ist Levitikus 12. Ich befürchte, ich trage nämlich öfters Kleidungsstücke, die aus mehr als einem Garn gemacht sind. Das ist übrigens ein thailändisches Predigerhemd. Spaß beiseite. Das Gebot, mit dem ich am meisten kämpfe, ist Epheser 5, Vers 25 und 26. Da heißt es, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Dieses Gebot ist nicht so schwer für mich, weil meine Frau Miriam besonders schlimm oder anstrengend wäre. Miri ist eine tolle Frau, aber die Messlatte, die Gott an uns Ehemänner anlegt, ist so hoch. Wir sollen unsere Ehefrauen so lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Er ist für sie, für uns gestorben. Er hat unsere Bedürfnisse über seine eigenen gestellt. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt und ist Mensch geworden, mit allem, was das heißt. Er wurde versucht in allem, so wie wir, heißt es in der Bibel. Er hat Schmerzen erlitten, er wurde von Mücken zerstochen, er musste vielleicht mit seiner Sexualität kämpfen, er hatte den Alltagsstress und die harte Arbeit eines Zimmermanns. Er wurde von Satan persönlich versucht, den Verlockungen von Macht und Reichtum nachzugeben. Er hat all dies ausgehalten, weil er unser Wohl über sein eigenes Wohl gestellt hat. Und das ist, was Philipper 2, ein wunderschönes Kapitel in der Bibel, feiert und preist, dass Jesus all seine göttlichen Rechte aufgegeben hat, niedergelegt hat aus Liebe zu uns. Und es wird auch nochmal ganz klar im Garten Gethsemane. Da sagt Jesus, er wäre froh, wenn er das Kreuz hätte umgehen können. Und das wird klar aus diesen Versen. Aber er hat das Kreuz aus Liebe zu uns gewählt, weil er wusste, dass das Kreuz der einzige Weg war, uns zu befreien von den Mächten, die uns versklavt hatten. Er hat seine eigenen Wünsche niedergelegt und unser Wohl zu seiner Priorität gemacht. Das ist Agape-Liebe, das ist selbstlose Liebe. Er hat uns gelehrt, dass Liebe, die sich für andere opfert, die größte Liebe ist. Paulus in 1. Korinther 13 sagt es so, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Das ist Neue Genfer. Meine Übersetzung sagt, Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sondern das Wohl anderer. Liebe besteht nicht auf ihre eigenen Wege. Zu lieben bedeutet, die Bedürfnisse des geliebten Menschen über die eigenen Bedürfnisse zu setzen, die eigenen Rechte niederzulegen. Natürlich bedeutet dies nicht, dass wir zu allem immer Ja sagen müssen und keine gesunden Grenzen haben dürfen. Davon ist nicht die Rede, denke ich. Aber wenn ich meinen Alltag anschaue, dann gibt es genug Situationen, in denen ich entscheiden muss, ob ich mich egoistisch verhalte oder nicht. Das fängt direkt morgens bei uns an. Seit 7 Jahren übernehme ich jeden Morgen unsere Kinder, damit meine Frau ein bisschen länger schlafen kann. Das tue ich nicht, weil ich so scharf drauf bin, morgens um 6 mit meinen Kindern zu spielen, um ehrlich zu sein, aber weil ich weiß, dass für mich Agape-Liebe bedeutet, es zu tun. Und es zieht sich durch den Tag durch. Poche ich auf meine Bedürfnisse oder setze ich Miriams Bedürfnisse über meine eigenen? Im Bereich, was es zu essen gibt, im Bereich, wie wir unsere Freizeit gestalten, im Bereich, wie wir unser Geld ausgeben, im Bereich Sexualität. Und dabei geht es nicht, dabei geht es darum, sich selbst und seinem eigenen Stolz zu sterben. Das bedeutet zum Beispiel auch, der Erste zu sein, der um Vergebung bittet nach einem Streit. Es bedeutet immer und immer wieder zu vergeben, wenn der Partner einen nervt und verletzt, so wie Jesus uns Vergebung vorgemacht hat, auch wenn wir immer wieder versagen. Es bedeutet selbst, in einem bitteren Streit nicht mit Bitterkeit und Ironie zu reagieren, sondern liebevoll und demütig. Und das ist schwer. Das ist schwer, nicht leicht. Aber wenn wir Ehemänner unsere Frauen mit Agape-Liebe lieben, dann fällt das auf. Mehrere der Leute, die wir in Thailand zu Jesus geführt haben, sagten uns später so etwas wie: Ich habe angefangen an Jesus zu glauben, weil ich Jesus in eurer Familie gesehen habe. Das Markenzeichen Liebe. Die Frage ist, spiegelt unser Umgang miteinander, unser Umgang mit dem Ehepartner, mit Freunden, Gottes Agape-Liebe wieder oder nicht? Und ich denke, wenn unsere Familien von Agape-Liebe geprägt sind, dann wird das dazu führen, dass andere Gott in unseren Familien entdecken und kennenlernen. Agape-Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern setzt die Bedürfnisse des Gegenüber über die eigenen Bedürfnisse. Ich muss ja eins zugeben, meine Kinder sind hochbegabt. Sie sind hochbegabt darin, mich zu Weißglut zu treiben. Ich halte zwar viel aus, aber den gesamten Tag lang 4 kleine Kinder zu haben, die rumschreien, streiten und auf mich einreden, wenn ich arbeiten muss, führt dann doch oft dazu, dass auch bei mir irgendwann das Fass voll ist. Wir alle kennen diese Situation, vielleicht nicht mit 4 kleinen Kindern, aber Situationen, in denen wir ausrasten. Situationen, in denen uns jemand zum Zorn reizt oder ganz tief verletzt. Ich denke, selbst für viele Christen sind Ausraster Teil des Alltags. Aber passt so ein Verhalten zur Agape-Liebe? Laut Neue Genfer sagt Paulus, Liebe verliert nicht die Beherrschung. Meine Übersetzung ein bisschen länger. Liebe reagiert nicht mit beleidigter Bitterkeit, aggressiven Beleidigungen oder aufbrausendem Zorn auf provozierendes oder kränkendes Verhalten. Wie ist Jesus mit solchen Situationen umgegangen? Hat er die Beherrschung verloren? Zuerst musste ich an die Situation denken, als die Schriftgelehrten die Ehebrecherin zu Jesus brachten, um Jesus in eine Falle zu locken. Die Schriftgelehrten interessierten sich nicht für das Schicksal dieser Frau. Sie waren bereit, diese Frau zu opfern. Sie war nur ein Mittel zu dem Zweck, Jesus zu Fall zu bringen. Diese Situation muss Jesus zornig gemacht haben. Ich persönlich glaube, dass dies vielleicht der Grund war, weshalb Jesus sich gekniet hat und in den Sand geschrieben hat. Vielleicht hat er Zorn in sich aufbrausen gespürt über diese Ungerechtigkeit, über diese Lieblosigkeit. Und er hat sich gekniet, um sich zu beruhigen und zu beten. Seine Reaktion auf die Provokation der Schriftgelehrten war eine weise und ruhige Antwort. Kein unkontrolliertes Aufbrausen oder ein Reagieren mit beleidigter Bitterkeit. Jesus hat nie die Beherrschung verloren. Die Frucht des Geistes der Selbstbeherrschung war in seinem Leben sichtbar. Ja gut, der ein oder andere Bibelkenner wird jetzt sagen, ja Manuel, da machst du es dir leicht. Du nimmst die Ehebrecherin als Beispiel. Aber was ist mit Jesu kleinem Ausraster im Tempel bei der Tempelreinigung? Da war nichts von wegen Selbstbeherrschung, oder? Ich denke, Jesus hatte sich sehr wohl unter Kontrolle, auch in dieser Situation. Die Händler im Tempel waren keine Überraschung für Jesus. Die waren immer da. Es war nicht so, dass er da reingekommen wäre und dachte, hoch, was ist denn hier los? Er wusste, dass sie dort waren. Alles, was Jesus tat, selbst die Tempelreinigung, war von Agape-Liebe inspiriert. Jesus allein kennt das Herz der Menschen und er weiß, was Menschen brauchen, um aus ihrer Welt, aus ihren Lügen aufgerüttelt zu werden. Manche brauchen eine sanfte Berührung, andere wie die Pharisäer vielleicht ein scharfes Wort und die Verkäufer anscheinend einen umgestoßenen Tisch. Jesus ist jedem Menschen anders begegnet, weil er wusste, was jeder Mensch brauchte. Die Tempelreinigung war kein Ausraster Jesu, sondern ein kontrollierter Akt von Protest gegen eine Gruppe von Menschen, die Geld über Gott setzten. Und durch umgeschmissene Tische half Jesus ihnen, hoffentlich aus ihrer Heuchelei aufzuwachen. Liebe reagiert nicht mit beleidigter Bitterkeit, aggressiven Beleidigungen oder aufbrausendem Zorn auf provozierendes oder kränkendes Verhalten. Der ein oder andere denkt jetzt sicher, dass dies vollkommen unrealistisch ist und total unerreichbar. Wer dies denkt, versteht, wie Agape-Liebe ist. Agape-Liebe ist nicht einfach. Und Agape-Liebe ist nicht einfach nur nett sein und eine freundliche Maske aufsetzen. Agape-Liebe kostet viel. Für alle Eigenschaften von Agape-Liebe gilt, dass wir als Christen in sie reinwachsen dürfen. Das ist ein Prozess. Ein Prozess, in dem wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes an uns selbst arbeiten. Weil aus eigener Kraft können wir keine Menschen werden, die voll mit Agape-Liebe sind. Aber wenn wir mit Gott zusammen an uns arbeiten, dann kann Gott uns formen und in sein Ebenbild formen. Ganz oft, wenn ich von jemandem total genervt bin und am liebsten voller Zorn reagieren würde, mache ich kurz Stopp, atme tief durch und bete dabei, Gott, bitte hilf mir, liebevoll zu reagieren. Und versuche erst dann zu antworten, wenn ich merke, dass meine Worte nicht mehr von verletztem Stolz und Bitterkeit inspiriert sind. Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber ich denke, allemal besser, als mit verletzenden Worten zu reagieren und noch mehr Schaden anzurichten. Wir dürfen und wir müssen Gott bitten, uns zu helfen, Agape-Menschen zu werden, weil aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber kommen wir zurück zu Jesus und Gottes Charakter. Eines muss deutlich gesagt werden. Jesus war nicht immer freundlich und nett, wie wir eben gehört haben. Er hat auch nicht davon zurückgeschreckt, die Pharisäer Schlangenbrot zu nennen und die Tische im Tempel durch die Luft fliegen zu lassen. Und genau das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Liebe definieren. Am Anfang erwähnte ich es bereits. Viele verstehen unter Liebe den Slogan, ich darf so bleiben, wie ich bin. Diese Assoziation könnte aber nicht ferner von der Wahrheit sein. Wahre Liebe korrigiert Fehlverhalten und ruft zu Buße. Gott hat mich unzählige Male in meinem Leben korrigiert und mir Bereiche aufgezeigt, in denen ich mich falsch verhalten habe. Und zumindest bei mir hat er das immer sehr liebevoll getan und voller Sanftmut. Jahrelang hat er mir gesagt, dass ich meine Ernährung umstellen muss. Wer mich als Jugendlichen kannte, der weiß, dass ich damals bis vor wenigen Jahren nie einen Salat angefasst hätte oder irgendwas, was Grünes gegessen hätte. Aber Gott hat dann meinem Herzen gearbeitet, hat mich verändert, hat mich korrigiert, so dass ich heute merke, wo ich gesünder esse, dass es mir gut tut und mir hilft, fitter zu sein im Alltag. Auch musste er ewig zu mir reden, einen Ruhetag zu machen, mich auszuruhen. Und heute, ohne diesen Ruhetag, hätte ich vermutlich in den letzten 2 Jahren Burnout bekommen. Jesu Dienst war gekennzeichnet von dem Ruf zur Buße, weil er weiß, dass Sünde immer intrinsisch zerstörerisch ist. Wann immer wir Dinge tun, die Sünde sind, wird dies uns selbst oder anderen schaden. Gott weiß das und weil er uns liebt, ruft er uns auf, alle Sünde abzulegen und seinem Weg der Agape-Liebe zu folgen. Sein Weg der Agape-Liebe ist der Weg zu einem Leben in Fülle und zu heilen und gesunden Familien. Sünde zerstört Beziehungen immer auf 100 verschiedenen Wegen. Gottes Ruf zur Umkehr ist ein Ausdruck seiner tiefen Agape-Liebe zu uns. Liebe lässt uns eben nicht bleiben, wie wir sind, sondern ruft uns zur Transformation, weil Gott will uns formen in sein Ebenbild. Paulus sagt es laut Neue Genfer so, Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht gewinnt, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Meine Übersetzung: Liebe stimmt ungerechtem, sündigem Verhalten nicht zu, weder bei anderen noch bei sich selbst. Sie hält keine Lobreden auf Unrecht oder auf Verhaltensweisen, die dem Willen Gottes und dem Vorbild Christi widersprechen. Aber sie feiert die Wahrheit, was sie ehrlich und offen macht, weil sie nichts zu verbergen hat. Jesus hat auch dies unzählige Male demonstriert. Wir entdecken immer wieder, wie Jesus seine Zuhörer zur Buße aufruft und dazu, seinen Weg der Agape-Liebe zu folgen, den er zum Beispiel in der Bergpredigt beschreibt. Und selbst als Jesus die Schriftgelehrten Heuchler und blinde Führer nennt, weil sie zwar den Zehnten von ihrem Dill und Kümmel geben, aber Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vernachlässigen, tut er dies, um sie aufzurütteln, um ihnen ihre Scheinheiligkeit vor Augen zu führen, damit sie von ihren egoistischen Wegen abkehren und anfangen, auf seinem Weg der Agape-Liebe zu gehen. Liebe stimmt ungerechtem, sündigem Verhalten nicht zu, weder bei anderen noch bei sich selbst. Sie hält keine Lobreden auf Unrecht oder auf Verhaltensweisen, die dem Willen Gottes und dem Vorbild Christi widersprechen. Aber sie feiert die Wahrheit, was sie ehrlich und offen macht, weil sie nichts zu verbergen hat. Einen letzten Zug der Agape-Liebe will ich betonen, bevor ich schließe. Dafür will ich euch die Geschichte von meinem Freund Noom aus Thailand erzählen. Noom wuchs auf in einem kleinen Dorf in Thailand. Als Jugendlicher wurde er Teil einer gewalttätigen Gang. Er beklaute Leute, wurde drogenabhängig und schlief mit unzähligen Frauen und hatte sogar Sex mit Tieren. Noom war ein Gefangener der Dunkelheit. Sein Leben war voller Dunkelheit. Aber eines Tages lernte er einen Christen kennen. Der Christ zeigte immer und immer wieder Interesse an Noom und erzählte, dass Jesus Macht hat, aus der Dunkelheit zu befreien. Über Jahre hinweg machte Noom sich über diesen Christen lustig, weil er immer nur von Liebe redete und Noom Liebe als Schwäche ansah. Aber als Noom an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen war, realisierte er, dass sein Leben außer Kontrolle geraten war und dass er keine Chance hatte, es selbst auf die Reihe zu bekommen. Und in seiner Not schrie er zu dem Einzigen, wo er wusste, dass Hilfe ist. Er schrie zu Jesus und er begegnete Jesus. Und Jesu Liebe veränderte Noom. Heute ist Noom ein liebevoller Familienvater und treuer Ehemann seiner Frau. Sein Leben ist ein lebendiges Zeugnis davon, dass Gottes Liebe nie jemanden aufgibt. Paulus sagt es laut Neue Genfer so: In jeder Lage glaubt die Liebe. Meine Übersetzung: Liebe hört nie auf zu glauben, dass Gott immer Gutes aus Bösem hervorbringen kann und will. Jesus hat weder Zachäus aufgegeben, noch den Dämonisierten, der mit Tausenden von Dämonen nackt durch die Gegend gelaufen ist und auf Friedhöfen gelebt hat. Egal wie tief die Dunkelheit ist, in der Menschen stecken, Gott gibt Menschen nie auf. Und er ruft uns, Menschen ebenfalls nicht aufzugeben. Gott und seine Liebe werden immer den Sieg haben und seine Liebe ist genug, um selbst die verlorenste Person zu retten und zu sich zu ziehen. Gottes Wesen ist Agape-Liebe. Und wie Agape-Liebe aussieht, erkennen wir, wenn wir auf Jesus schauen. Agape-Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, verliert nicht die Beherrschung, ignoriert Sünde nicht und glaubt in jeder Lage. Wir sind eingeladen, diese Charakterzüge Gottes zu spiegeln, indem wir ein Leben der Agape-Liebe leben, durch das Menschen zu ihm hingezogen werden. Und in der Tat, und das ist mein letztes Kommentar für heute, glaube ich, dass dies unsere primäre Aufgabe als Nachfolger Jesu ist. Jesus hat seine ersten Jünger nicht dazu berufen, Gemeinden zu gründen, stille Zeit zu machen, unzählige Kirchenaktivitäten zu organisieren und Evangelisationen zu veranstalten. Das sind vielleicht alles gute Sachen, aber nicht der primäre Auftrag Jesu. Das Herz der Jüngerschaft und Nachfolge ist es, dem ähnlich zu werden, dem man nachfolgt. Jüngerschaft bedeutet Jesus kopieren, von ihm lernen und ihn zu imitieren. Hier geht es um Charakterbildung. Hier geht es darum, die Früchte des Geistes im eigenen Leben zu kultivieren. Es geht darum, Menschen zu werden, deren Leben von Agape-Liebe geprägt ist. Und wenn unser Leben voll ist mit Agape, dann erfüllen wir automatisch Gottes Gebot. Wir lieben Gott und unseren Nächsten. Und daran werden Menschen Gott erkennen. Gottes Plan und sein Weg war und ist und wird immer Agape-Liebe sein. Agape-Liebe wird am Ende der Zeit siegreich sein. Amen.